Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Heute sprechen wir über eine Frau, die für ihr strahlendes Lächeln berühmt ist. Königin Maxima der Niederlande. Sie gilt als eine der beliebtesten Royals Europas. Aber auch sie kennt natürlich tiefe Krisen, die es ihr nicht immer leicht machen. Was die niederländische Königin schon durchgemacht hat und wie sie es trotzdem immer schafft, nie ihr Lächeln zu verlieren, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Antonia Barbarino. Bevor wir aber in die Niederlande blicken, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Wir haben es in diesen Sommermonaten schon öfter festgestellt, die Hochzeitssaison ist im vollen Gange. Das heißt, natürlich können wir auch diese Woche eine neue Eheschließung vermelden. Und zwar die von Kenya Kinski-Jones und Will Pels. Nach rund 15 Jahren Liebe gaben sie sich in Mount Kisco, New York, das Ja-Wort. Und ihr hört es schon an den Namen. Hier ist vor allem spannend, welche Familien sich miteinander verbunden haben. Denn der Bräutigam ist der Sohn des milliardenschweren US-Investors Nelson Pels und damit der Bruder von Nicola Pels, die wiederum mit Brooklyn Beckham verheiratet ist. Und Kenya ist die Enkelin des legendären Schauspielers Klaus Kinski und die Tochter von Nastassja Kinski. Die war bei der Hochzeit nicht dabei, ebenso wenig wie es Kenyas Vater sein konnte. Bei ihm handelt es sich nämlich um Musikmogul Quincy Jones. Vor 2 Jahren ist er mit 91 Jahren gestorben. Trotzdem war er auf eine ganz besondere Art anwesend. Als Kenya zum Traubaldachin schritt, erklang sein Song You Put a Move on My Heart. Und auch ihr Brautstrauß wurde zu einer liebevollen Erinnerung. Er war mit einer Krawatte ihres Vaters umwickelt. Und kurz vor der Trauung schenkte ihre Schwester Tina ihr eine Brosche mit dem Konterfei von ihrem Papa. Die hat Kenya dann auch noch an ihrem Bouquet befestigt. Also da muss man fast davon ausgehen, dass Quincy Jones sich irgendwo im Jenseits sehr gefreut hat. Weiter geht's mit einer süßen Überraschung bei TikTok-Star Lisa Mantler. Bei der 24-Jährigen ist Baby Nummer 2 unterwegs und das hat sie mit einem liebevollen Post auf Instagram verkündet. Auf einem Foto steht sie Hand in Hand mit ihrem kleinen Sohn und Ehemann Jonas am Strand, wobei ihr Babybäuchlein deutlich zu sehen ist. Und unter das Bild schreibt sie, unser kleines Lieblingsgeheimnis dieses Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die künftige Zweifachmama jetzt vor allem darüber freut, dass ihr Sohn mit einem Geschwisterchen aufwächst. Denn sie selbst hat ja eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Zwillingsschwester Lena. Viele erinnern sich bestimmt, wie die beiden 2015 auf dem Vorgänger von TikTok mit Tanzvideos durchstarteten und irgendwann allein auf TikTok 30 Millionen Follower hatten. Weil ich glaube, auch wenn die beiden Zwillinge heute ganz unterschiedliche Lifestyles haben, Lisa ist ja nach Australien ausgewandert, wo sie ihr Familienglück genießt, Lena jettet als Model um die Welt, die Schwestern bleiben trotzdem immer miteinander verbunden. Und so eine Verbindung wünscht man sich bestimmt auch für sein eigenes Kind. Und weil es so spannend ist, gibt's jetzt auch noch ein Update zur gepfändeten Uhr von Boris Becker. Wie ihr euch vielleicht von letzter Woche noch erinnern könnt, ließ ja seine Ex Lilly Becker die Uhr von Boris Becker pfänden, um Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Amadeus zu bekommen. Jetzt stellt sich die Frage, ob sich das Ganze gelohnt hat. Denn auf den ersten Blick ist die Uhr sehr wertvoll. Handelt es sich doch um eine Luminor Panerai Regatta 2001. Aber der zuständige Königswinterer Amtsgerichtsdirektor Oliver Schoen erklärte Bunte jetzt Folgendes. Bei genauerer Prüfung hat der Gerichtsvollzieher Zweifel an der Echtheit der Uhr bekommen. Die Gravuren seien nämlich zu flach und zu unpräzise, während die Originale schärfer, tiefer und klarer seien. Also die Folge ist jetzt, dass ein Sachverständiger hinzugezogen werden müsste, um zu beurteilen, ob die Uhr ein Fake ist. Und der kostet wiederum rund 1000 Euro. Wenn Lilly Becker also Pech hat, zahlt sie die und dann stellt sich auch noch heraus, dass die Uhr gar nichts wert ist. Wir verfolgen daher sehr aufmerksam, wie es in dieser Sache weitergeht. Wir sprechen heute über eine Frau, die man fast immer lachend erlebt. Königin Maxima der Niederlande. Sie gilt als eine der beliebtesten Royals Europas, als Energiebündel, als Frau mit einer enormen Ausstrahlung. Aber natürlich fragt man sich, wie schafft sie das eigentlich? Wie bleibt jemand so positiv, wenn das Leben eben auch nicht immer glänzt? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin aus dem Adelsressort, Antonia Barbarino. Daher erstmal herzlich willkommen, liebe Antonia. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Lilly, ich freue mich.
Wenn wir wir an Maxima denken, sehen wir meistens zuerst dieses warme Lächeln. Ist das einfach ihr Gemüt? Hat das was mit Disziplin zu tun oder hat sie ganz bewusst Strategien, um Kraft zu tanken?
Also es ist so eine Mischung aus allen Punkten, die du jetzt eigentlich genannt hast. Auf der einen Seite ist es natürlich ihr Gemüt. Also wir wissen es ja alle, Maxima ist in Buenos Aires in Argentinien geboren und stammt eben aus Südamerika. Und diese Leidenschaft und dieses Temperament, das hat sie sich auch, obwohl sie jetzt schon seit Anfang der 2000er in den Niederlanden lebt, ja nie verloren, hat es weiter fortgeführt, hat auch gemerkt, dass es extrem gut ankommt, dass sie einfach authentisch ist. Und ja, auf der anderen Seite natürlich steckt dahinter Wahnsinnsdisziplin. Also ich habe da auch mal nachgefragt beim Königshaus, die Königsfamilie, die jetzt in den Niederlanden eigentlich nicht so groß ist. Also das sind ja nur Maxima und Willem Alexander und die drei Töchter, die aber jetzt auch noch nicht so viele Termine wahrnehmen. Auf jeden Fall, die Königsfamilie absolviert über 300 Termine pro Jahr, von denen natürlich die meisten auf Maxima und Willem Alexander zurückzuführen sind. Also dahinter steckt natürlich Strategie, Disziplin, Durchhaltevermögen. Ja, und trotzdem schafft sie es eben, ihre Ausstrahlung, dieses Authentische, das sie hat, nicht zu verlieren.
Und wie glaubst du, macht sie das? Du hast jetzt auch von ein paar Strategien gesprochen. Was sind da ihre Strategien?
Also auf der einen Seite versucht sie natürlich, Kraft zu schöpfen aus ihrem Familienleben und natürlich auch aus den Orten, wo sie hinreist. Das werden wir uns ja noch anschauen. Also das ist ja sehr, sehr wichtig, da irgendwie auch eine Trennung zu haben, aber auch die Eindrücke, die sie dann da erlebt oder die was sie privat sozusagen beeinflusst, das lässt sie trotzdem auch natürlich in ihrem Arbeitsleben sozusagen die Menschen spüren. Und man kennt es ja selber von sich. Also wenn es einem jetzt privat nicht so gut geht oder man da irgendwie belastet ist, dann kann man nicht einfach im Job so tun, als wäre alles super. Also das ist auch wirklich ein Zeichen, dass sie wirklich stark ist und dass privat sie da irgendwie sehr viel Kraft schöpfen kann.
Also wir haben jetzt schon rausgehört, du hast diese Kraftorte angesprochen. Das verbinde ich also mit Reisen. Sie hat Orte, die sie aufsucht, um ja, wieder Lebensfreude zu schöpfen, um Spaß zu haben, um auch mal loszulassen. Bevor wir uns die mal genauer anschauen, wie reist die Königsfamilie eigentlich? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so einfach ist, dass sie mit einem öffentlichen Verkehrsmittel an den Flughafen fahren und dann in so eine herkömmliche Boeing einsteigen.
Ja, tatsächlich ist es aber eigentlich bei den Niederländern so. Also bei der Familie, ja, gibt's eigentlich so was ganz Einzigartiges. Und zwar hat Willem Alexander, also der König, einen Pilotenschein. Und
das ist praktisch.
Ja, aber man kennt es ja eigentlich so von den Royals. Die haben dann so, die fliegen dann so vielleicht Kampfjets oder machen vielleicht mal so Pilotenscheine für so kleinere Cessnas oder so Segelflugzeuge oder so. Aber Willem Alexander hat die Lizenz auch, um Passagiermaschinen zu fliegen. Und das ist natürlich ziemlich praktisch. Er ist bis vor kurzem die Boeing 737 konnte er fliegen.
Ach doch, okay.
Genau, und jetzt hat er sich neu sozusagen zertifizieren lassen für den Airbus 321. Und bei der niederländischen Fluggesellschaft KLM ist er da eben oft als erster Offizier, also als Co-Pilot im Cockpit. Er fliegt da auch oft unter anderem Namen, und zwar unter Van Buren, also entschuldigt die Aussprache, ich weiß nicht genau, wie es holländisch ausgesprochen wird. Aber so ist er eben auch oftmals bei Staatsreisen, die Königsfamilie hat, im Cockpit und fliegt da seine Frau und seine Familie umher. Also besser geht's eigentlich nicht.
Ja, vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass sich das positiv auf die Beziehungsdynamik auswirkt, wenn mein Mann mich einfach überall hinbringen kann, oder?
Ja, also es hat irgendwie was Romantisches.
Absolut.
Wenn der eigene Mann einen von A nach B fliegen kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja Willem Alexander auch die Möglichkeit, mal von seinen Gedanken als König so ein bisschen abzuschweifen und irgendwie an was anderes zu denken. Und trotzdem ja auch zeigt es, dass er es irgendwie liebt, auch so eine Verantwortung zu haben. Genau.
Der kann gar nicht ohne.
Ja, total. Und für Maxima kann man sich ja vorstellen, dass es voll entspannt ist, wenn sie da auf Reisen weiß, sie ist, ihre Sicherheit ist da, hat oberste Priorität und sie ist da in sicheren Händen.
Auf jeden Fall. Dann lass uns mal auf ihre Kraftorte schauen. Ein Ort, der ja immer wieder fällt, ist Lech am Arlberg. Was kannst du uns über diesen Ort verraten?
Ja, also das ist für die Familie ein absoluter Klassiker. Seit Ende der 1950er Jahren fahren die da in Urlaub hin. Also fast jedes Jahr, 2 Wochen machen die dort Skiferien. Also das ist wirklich Tradition und das ist auch nicht immer nur Willem, Alexander und Maxima, sondern da kommt auch die ganze Familie mit. Und ja, was die an diesem Ort zu schätzen, ist einfach diese Diskretion und die Privatsphäre, die da gegeben ist. Also die haben da schon am Anfang dann immer einen offiziellen Fototermin, aber danach geht es ja nur noch darum, eine Familie zu sein und nicht mehr eine Königsfamilie sozusagen. Und die sind da dann immer in diesem Luxushotel Gasthof Post und das ist ja auch bei den Promis und VIPs und Royals bekannt dafür, eben ganz diskret zu sein, luxuriös diskret und das ist einfach so ein Rückzugsort und das lieben die dort in Österreich.
Ja, und wenn man sich da in dem Hotel schon kennt, dann sind die ja auch nichts Besonderes mehr, dann werden die wahrscheinlich auch in Ruhe gelassen und nicht permanent beim Frühstück angesprochen.
Genau, weil eben auf der einen Seite das Personal kennt die schon, auf der anderen Seite die anderen Gäste, die dort nächtigen, sind dann davon ja auch eher unbeeindruckt aufgrund ihres eigenen Status sozusagen.
Das kann ich mir vorstellen. Dann gibt's aber ja einen Ort, der ein ganz anderes Bild entwirft, und zwar die Karibik. Da ist ja aber auch immer so ein bisschen eine offizielle Rolle dabei, aber es wird auch versucht, da den Spagat zu schaffen wahrscheinlich.
Genau, also die fliegen da vor allem immer auf die ABC-Inseln, also Aruba, Bonaire und Curaçao.
Curaçao.
Wie ich jetzt gelernt habe bei der WM, die Aussprache. Das sind ja unabhängige Länder, aber gehören eben zum Königreich der Niederlande. Also die Reisen dahin sind nie einfach nur privat. Aber man hat es ja jetzt auch bei der WM, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, dass das Königspaar, als sie zu Besuch waren beim Spiel in den USA, eben nicht nur die Niederlande angefeuert haben, sondern dann auch die Mannschaft von Curaçao. Denen haben sie dann ein kleines Freudentänzchen in der Kabine gemacht, weil die Mannschaft eben erstmals, also unentschieden gespielt hat, einen Punkt bei einer WM geholt hat. Ja, und da sieht man einfach so Willem, Alexander und Maxima in der Kabine tanzen und wirklich so ganz losgelöst. Und das ist eigentlich jedes Mal so, wenn Maxima vor allem dort ist. Obwohl das offizielle Termine sind, hat man den Eindruck, dass sie da so total aufblüht und locker ist, nahbar und trotzdem total emotional. Und das war jetzt eben nicht nur gerade so aktuell bei der WM, sondern schon 2013 wurden die beiden gesichtet, als sie so einen ganz normalen Strandtag da in der Karibik genossen haben. Und da ganz vielen anderen Badegästen haben sich da auf Liegen gesonnt. Maxima hatte so einen roten Badeanzug an und so lagen die da zwischen all den Normalos sozusagen. Und das zeigt einfach, also das kennt man von anderen Royals so gar nicht. Und das zeigt einfach nochmal, ja, dass sie sich da, dass sie einfach so nahbar sind.
Spannendes Detail, das mit dem Badeanzug. Ich habe mich gefragt, ob sie Typ Bikini oder Typ Badeanzug ist. Ich denke immer, es gibt zwei Schlagmenschen. Wenn wir jetzt aber mal noch bei der Karibik bleiben, ja, dann ist sie ja auch deshalb spannend, weil Amalia dort stärker an ihre künftige Rolle herangeführt wurde. Denn sie wird ja eines Tages Königin werden.
Genau, und 2023, also als die Familie eben mal wieder in die Karibik geflogen ist, kam Amalia eben auch mit und sollte so, man hat es auch so Einführung irgendwie genannt, weil sie bis dahin ja auch noch nicht so viele Auftritte und wenn dann halt in den Niederlanden hatten, also offizielle Auftritte. Und ja, was soll man sagen? Die hat einfach sofort mitgemacht, hat mit ihrer Mama und den Menschen vor Ort da ein Tänzchen hingelegt und war auch total, hat überhaupt keine Berührungsängste. Und ich glaube, das war so ein ganz spannender Moment auch für die als Familie, aber auch für Amalia eben mal so zu sehen, wie weitreichend eigentlich ihr Einfluss dann auch mal sein wird eines Tages.
Und kann sie auch schon diese Gelöstheit ausstrahlen und diese Lockerheit und dieses Strahlen wie ihre Mutter?
Also man merkt Amalia schon an, dass sie natürlich jetzt noch nicht dieses Professionelle hat, wie jetzt bei Maxima. Und ich meine, hinter diesem Losgelösten steckt ja auch viel Professionalität. Also wenn du dir deiner Rolle nicht ganz sicher bist, kannst du das ja auch nicht so irgendwie ausstrahlen. Das hat Amalia jetzt noch nicht so, aber man merkt, dass sie sich da viel auch ja von ihrer Mutter abschaut und, glaube ich, auch viele Tipps bekommt. Aber es ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, warum sie so verhalten und auch manchmal einfach noch so ein bisschen unsicher wirkt.
Und damit sind wir ganz nah an dem Punkt, an dem man versteht, warum all diese Kraftorte für Maxima so wichtig sind. Denn hinter dem strahlenden Bild gab es ja in den letzten Jahren massive Sorgen, vor allem um Prinzessin Amalia.
Mhm. Die Familie hat eine Zeit hinter sich, das war wahrscheinlich mit die eine der schwersten ihres Lebens. Also Amalia hat wirklich ganz Furchtbares erlebt. Sie wollte ja eigentlich 2022 wirklich so voller Energie nach dem Schulabschluss ins Studentenleben eintauchen. Hatte ja dann auch so eine Wohnung in Amsterdam, beziehungsweise ich glaube, es war eher so ein kleines Häuschen, so ein Grachtenhäuschen. Wollte da eben mit Freunden wohnen, ihr Studium beginnen und einfach so ein bisschen auch mal aus diesem Palastleben ausbrechen. Ja, und da wurde ihr halt ein totaler Strich durch die Rechnung gemacht, weil plötzlich wurde alles überschattet von einer konkreten Bedrohungslage.
Ja, wie sah die aus?
Es gab wirklich ganz weitreichende Hinweise, dass aus dem Umfeld der sogenannten Mokro-Mafia Pläne geschmiedet wurden, Amalia zu entführen. Und das wurde halt natürlich so ernst genommen, dass Amalia ihre Wohnung verlassen hat in Amsterdam und erst wieder kurz zu ihren Eltern zog. Und selbst das hat dann nicht gereicht. Sie ist dann sogar eine Zeit lang in Spanien, also in Madrid, unter der Obhut von König Felipe, der ist ja recht eng mit der Familie, untergetaucht. Also, dass sie da wirklich ihre Heimat, ihr Leben verlassen muss, das war ja wirklich schlimm. Es war dann natürlich die ganze Freiheit, die ja Willem, Alexander und Maxima immer gewähren wollen. Es wurde ja alles zurückgenommen. Also sie wurde wieder total schwer bewacht, konnte sich nicht mehr so frei bewegen. Ja, und das war natürlich schwer, sowohl für Amalia als auch für Maxima, die gesehen hat, wie ihre Tochter leidet und dass sie ihr das nicht mehr ermöglichen kann, diese Normalität.
Und dass sie auch nicht helfen und nahe sein kann, denn ja. Amalia war ja bei Felipe untergetaucht, da bist du ja auch nicht im Dunstkreis deiner Mutter. Ja. Das stelle ich mir auch sehr schwierig aus der Perspektive eben der Mutter vor. Also kann man wirklich sagen, dass als dann diese Reise in die Karibik stattfand, das fast wie so ein Aufatmen war oder so ein Befreiungsschlag auch?
Genau, also es hatte den Charakter so eines Comebacks von Amalia. Sie war wieder unter Menschen. Ich habe es ja vorher schon auch gesagt, sie konnte da auch wirklich loslassen und lachen und sich zeigen. Ja, und sie wollte sich natürlich auch nicht mehr verstecken, aber leider war ja die Gefahr noch nicht ganz gebannt.
Also 2024 kam die Angst wieder.
Genau, es war nämlich so, dass dann ein Gericht in Spanien, in Marbella, wo sich ja einer der Mitglieder dieser Mafia aufhielt, gerade hat ihn dann festgenommen und ihn dann kurze Zeit unter bestimmten Auflagen wieder freigelassen. Und es wurde halt von ganz vielen anderen Institutionen, auch in den Niederlanden und auch in Spanien, halt total kritisiert und eben auch zu Recht, weil der Karim B. heißt, der ist dann eben untergetaucht und von dem hat dann jede Spur gefehlt. Und man hat natürlich Angst gehabt, dass er dann wieder so einen Komplott schmieden würde gegen Amalia und gegen die Königsfamilie. Und da musste man dann eigentlich wieder von vorn anfangen, wieder überlegen, wie ernst zu nehmen ist jetzt die Gefahr, wie gefährlich ist das und so weiter.
Aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen entspannt, die Situation. Und dann kommt ein neues Bedürfnis ins Spiel, nämlich nach der Sicherheit kommt die Freiheit. Das spielt ja auch eine Riesenrolle beim Reisen. Und wenn es um Freiheit geht, dann scheint vor allem Griechenland eine große Rolle zu spielen.
Also das ist ja ein weiterer Kraftort für Maxima, weil das Besondere ist an diesem Ort, dass sie da wirklich immer nur zu 15, also Maxima, Willem, Alexander, Amalia, von der wir schon gesprochen haben, und dann noch die zwei anderen Töchter, Ariane und Alexia. Und Willem Alexander hat eben mal gesagt, dass er das da total genießt, dass es ein Gefühl für ihn von Freiheit ist, dass es unbezahlbar ist, weil die da eben ohne Leibwächter und ohne Personal sind.
Die haben
da
eine eigene Unterkunft.
Genau, die haben sich 2012...
Eine Herberge,
kann man sagen. 4,5 Millionen Euro hat die Villa gekostet. Natürlich in einem der besten Spots sozusagen, auf der Halbinsel Peloponnes. Und seit 2012 haben sie da eben dieses Ferienhäuschen und kommen da regelmäßig mit Freunden auch zusammen, genau.
Und für wen auch Platz ist, ist der Hund.
Auf jeden Fall. Mambo, der Familienhund, der ja auch immer beim königlichen Fotoshooting einmal im Jahr dabei ist und da ja auch abgelichtet wird. Während
also festes Familienmitglied.
Genau, festes Familienmitglied, der ist natürlich auch dabei.
Wenn wir über Maximas Kraftquellen sprechen, müssen wir natürlich auch ganz besonders auf Argentinien schauen. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, dort liegt ihr emotionaler Kern.
Ja, also ganz klar natürlich. Sie ist da geboren und aufgewachsen. Sie lebt jetzt seit 2001 in den Niederlanden. Also hat natürlich für Willem Alexander, was heißt natürlich, hat für Willem Alexander und ihr neues Leben sozusagen ihre Heimat hinter sich gelassen. Aber dieses Emotionale und Mentale hat sie nie abgelegt oder vergessen. Also sie hat immer betont, dass sie Latina ist, und Willem Alexander hat auch mal gesagt, dass er das so schätzt an ihr, diese Werte, die sie da mitbringt. Und sie fühlt sich da natürlich heute noch verbunden, also ihre Freunde leben da, ihre Familie. In Patagonien haben sie sich 2009 ja auch eine Ranch gekauft, 3000 Hektar ist die groß, wo sie halt auch immer wieder hinkommen, Und ihre Tante Marcella verwaltet die.
Und ich glaube, man kann sich da sogar einmieten.
Genau, also wenn ich mich recht erinnere, hast du damals ja das Thema recherchiert und auch geschrieben.
Das stimmt, ja.
Deswegen, du kennst dich da bestens aus.
Ja, man kann sich gerne im Internet mal nach der Estancia Pilpilcura umsehen und eine Anfrage dahin schicken. Dann hat man vielleicht Glück und kann sich dort ein Zimmer mieten. In Argentinien ist ja aber nicht nur ihre Ranch wichtig, sondern auch Buenos Aires. Was bedeutet diese Stadt für sie?
Ja, also sie ist ja in der Hauptstadt geboren und auch aufgewachsen und sie versucht halt, so oft es irgendwie geht, wieder dorthin zu reisen. Ich meine, da ist ihre alte Schule, ihre Familie lebt da. Also das ist wie ein Zurückkehren zu ihren Wurzeln, wo sie auch immer willkommen ist, wo sie halt Maxima ist, wo keiner so auf diesem Königin-Dasein rumreitet sozusagen und wo sie sich natürlich auch sicher fühlt.
Aber es ist wahrscheinlich auch mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden, denn die Ehe mit Willem Alexander bedeutete ja auch, mit ihrem Vater zu brechen. Was waren denn da die Umstände?
Ja, also es war so, dass sie mit ihrem Vater Jorge früher ein sehr enges Verhältnis hatte. Also natürlich war er streng, aber er war auch oft für Maxima so eine Art Zufluchtsort, wenn ihre Mutter zum Beispiel wieder kommentiert hat, was sie jetzt essen darf und was nicht. Und da hatte sie ja früher ganz viele Probleme damit. Und leider ja veränderte sich dann das Verhältnis so ein bisschen eben aufgrund ihrer Verbindung mit Willem Alexander, weil ihr Vater eben eine ganz hohe Stellung bei der argentinischen Militärdiktatur hatte. Und deswegen war er eben in den Niederlanden, als dann die Leute so ein bisschen recherchiert haben über den zukünftigen König und so, sehr umstritten. Und deshalb durfte er aus Respekt vor den Niederländern sozusagen oder vor den Menschen 2002 nicht bei der Hochzeit dabei sein. Es war natürlich sehr schwer für Maxima, aber sie musste sich ja dem schon so ein bisschen beugen, beziehungsweise sie hat auch gemerkt, dass das einfach das Richtige ist. Und er ist dann 2017 auch verstorben und ja, sie haben sich dann noch gesehen, aber man kann sich vorstellen, wie dann das Verhältnis ist.
Angespannt, aber immerhin noch gesehen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man Abschied nehmen kann. Jetzt ist es ja aber so, dass Maxima nicht jederzeit nach Argentinien oder Griechenland fliegen kann. Welche kleinen Kraftquellen hat sie denn in den Niederlanden selbst?
Ja, sie hat sich da so ein Netzwerk aus tollen Orten irgendwie so erschaffen, die meistens ganz viel mit gutem Essen zu tun haben. Also sie geht immer in eine bestimmte Patisserie in der Nähe von Den Haag, wo sie ihren Lieblingskuchen bestellt. Oder die Familie macht auch so ganz spontane Ausflüge irgendwie in die Stadt, wo die dann mit so Baseballkappen und ohne großes Aufsehen in so ein Lokal gehen, dann so eine Art Döner essen, irgendwie auf so Barhockern sitzen, ein Glas Wein trinken.
Ich habe gelesen, in den Niederlanden ist der natürlich mit Käse überbacken.
Ja, genau.
Der Döner.
Also eine Delikatesse, die man sich auch manchmal natürlich gönnen muss, auch als Königspaar. Also so ganz normal, so normal es eben geht, verhalten die sich da. Und ich glaube, dass es ihr ganz, ganz viel gibt, weil es auf eine Art ja auch irgendwie ja einfach ist, also so ein einfaches Leben darstellt. Und so ist sie ja auch ein bisschen aufgewachsen. Also sie ist nicht hineingeboren in diese ganze Monarchie. Und ich glaube, das erinnert sie auch ganz viel so an ihr Zuhause. Also es war nicht so, als wäre sie irgendwie arm gewesen, aber natürlich ist es ein Unterschied, ob man in einer Adelsfamilie geboren wird oder halt nicht.
Essen spielt eine Rolle, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Familie einfach zusammen ist. Und besonders spannend finde ich ja das Verhältnis zu Amalia. Sie wird ja schließlich auch in Maximas Fußstapfen treten eines Tages und Königin werden. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Wie würdest du denn generell das Verhältnis von Maxima zu Amalia beschreiben?
Also die beiden sind sehr eng miteinander. Maxima, man merkt richtig auch bei so gemeinsamen Auftritten, dass Maxima wie so eine Löwenmutter ist, also sehr beschützend. Es ist auch irgendwie partnerschaftlich, die haben so eine Allianz, sie nimmt sie ernst und eben nicht nur als ihre Tochter, sondern als zukünftige Königin und versucht ihr da eben so viel mitzugeben, wie sie selber kann, aber auch so viel Normalität ihr zu ermöglichen, wie es nur geht.
Und dann gibt's ja noch eine ganz interessante Parallele, denn Amalia ist Reservistin geworden und Maxima folgt ihr nun darin.
Ja, also das ist auch was, wir hatten es ja jetzt schon ein bisschen mit der mit dem Pilotendasein von von Willem Alexander, was irgendwie fast einzigartig ist. Also es ist ja eigentlich ziemlich normal und auch fast in jedem Königshaus so, dass der Thronfolger oder die Thronfolgerin eine Militärausbildung absolviert. Und Maxima hat sich jetzt gedacht, so, ich werde einfach Reservistin, ist da auch so eine Ausbildung durchlaufen, hat die auch abgeschlossen Und da wurde sie auch ganz lieb dann von Amalia und Willem Alexander empfangen und die waren total stolz. Und es hat ja auch wirklich so seinen Zweck sozusagen erfüllt, weil die Anmeldungen beim Militär in den Niederlanden danach total hochgegangen sind.
Und es hat auch so eine symbolische Kraft, weil es zeigt, ich respektiere meine Tochter, sie hat eine Vorbildfunktion, sodass sogar ich ihr darin folge.
Total, aber nicht nur die Tochter, sondern auch die Menschen in den Niederlanden. Also, dass sie sich eben nicht zu schade ist, die ist da. Also sie müsste das einfach nicht machen. Und dann ist sie da mit einem Gewichtsrucksack und voller Montur, ist sie dann in ein Becken gesprungen vom 5-Meter-Brett. Also das, was alles zur Ausbildung dazugehört, und lässt sich da auch noch so fotografieren in so einem, wo man jetzt nicht total top gestylt ist. Also wirklich, ja, sehr nahbar halt auch.
Zu den jüngsten Ereignissen oder den jüngsten Neuigkeiten aus dem Leben von Königin Maxima zählt ja auch die Bekanntmachung der Demenz ihrer Mutter. Das ist ja auch eine der Belastungsproben in ihrem Leben und die ja auch diese Kraftorte so wichtig machen. Was hat sie denn darüber erzählt?
Ja, also es war schon erstmal sehr erstaunlich, dass sie das öffentlich gemacht hat, dass sie darüber gesprochen hat und hat eben gesagt, dass es eine sehr schmerzhafte Situation ist. Und da merkt man ja schon, wenn Royals sozusagen solche Worte wählen, dass da ja eine sehr große Belastung dahinter steckt, weil eben dazu kommt, dass ihre Mutter Maria in Argentinien lebt und eben Maxima in den Niederlanden. Und du jetzt selber schon gesagt hast, man kann nicht einfach so ganz schnell bei 300 Terminen im Jahr irgendwie nach Argentinien fliegen, immer wenn es einem passt, obwohl ja eigentlich die finanziellen Mittel sozusagen da wären. Ja, und das ist natürlich eine zusätzliche Belastung, diese geografische Trennung. Und wenn man halt schon mal mit Demenz oder mit einem Umfeld Demenzerkrankung zu tun hatte, weiß man, wie wichtig eben diese Nähe ist und weiß, wie schnell sich das verschlechtern kann. Und ja, das ist natürlich eine total schwere Situation.
Zumal die Mutter ja auch eine ganz wichtige Bezugsperson für sie war, obwohl es auch immer diese Spannungen gab, weil sie viel das Gewicht kommentiert hat und das Aussehen von Maxima, oder?
Ja, also die waren trotzdem total eng. Maxima hat auch nie jetzt irgendwie schlecht über ihre Mutter geredet, aber hat er halt mal geschildert, so wie das halt zu Hause war. Aber zum Beispiel auch zu dem 80. Geburtstag ihrer Mutter ist sie dann nach Argentinien geflogen. Die haben da dann in so einem kleinen Yachtclub gefeiert. Also, und die Mutter Maria kommt auch immer wieder in die Niederlanden, um eben nah bei ihrer Tochter und ihren Enkelin zu sein. Also die haben schon jetzt im Gegensatz vielleicht zu dem Vater weiterhin ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt. Ja, und das kann halt jetzt leider nicht mehr so bestehen bleiben, vermutlich.
Und trotz aller Spannungen verbindet ja Maxima und ihre Mutter auch noch ein anderes tragisches Schicksal. Kannst du uns dazu auch noch was sagen?
Neben all dieser anderen Krisen und Belastungen war es ja so, dass die Familie einen ganz schweren Schicksalsschlag durchleben musste. Und zwar der Suizid ihrer kleineren Schwester Ines im Jahr 2018. Das war natürlich ein total tiefer Einschnitt für die Familie, die aber auch Maxima und ihre Mutter irgendwie ja noch mehr zusammengeschweißt hat. Und die beiden würden sich niemals im Stich lassen gegenseitig. Und natürlich war das total tragisch, aber hat, glaube ich, den Familienzusammenhalt oder hat Maxima vor allem nochmal gezeigt, wie wichtig der Familienzusammenhalt ist und dass vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, dass man die auch, also den Menschen auch verzeihen kann und soll.
Lass uns zum Schluss nochmal darüber sprechen, warum Maxima so beliebt ist. Warum, glaubst du, steckt ihre gute Laune so an?
Es liegt vor allem, glaube ich, daran, dass sie so facettenreich ist und so viele Dinge vereint. Also trotzdem hat man nie das Gefühl, dass sie einem was vorspielt, so egal in welcher Situation. Und sie hat eben diese Fähigkeit, so auf Menschen zuzugehen und ist sich für nichts zu schade. Aber was sie so besonders beliebt macht, ist, dass, glaube ich, jede Person in jeder verschiedenen Lebenslage kann sich irgendwie mit ihr identifizieren, weil sie ist eben nicht die Königin, die auf dem Thron sitzt, wo man irgendwie nicht weiß, wer ist das, was macht die Person, sondern Mütter können sich mit ihr identifizieren, natürlich auch Ehefrauen, aber auch natürlich jetzt Leute, die selber beim Militär sind oder sich dafür bewerben wollen, aber auch Frauen, die arbeiten, die eine Karriere machen. Und da kann man eigentlich so eine ganze Liste aufzählen, was sie verkörpert. Und das macht sie halt, glaube ich, so in jeder Schicht, in jedem Bereich der Menschen nahbar und authentisch.
Und ich glaube, auch wenn man auf das alles blickt, was wir gerade besprochen haben. Ihre gute Laune wirkt nicht deshalb so stark, weil bei ihr immer alles so leicht war, sondern weil sie trotz allem Leichtigkeit ausstrahlt.
Ja. Und weil sie eben auch über die Dinge spricht, weil die bekannt sind, also auch das mit dem Vater, mit seinen Verbindungen zu der Militärdiktatur, das wurde dann offengelegt, das wurde nicht verschwiegen. Oder jetzt ist mit der Mutter und auch Willem Alexander hat öffentlich damals dann bestätigt, dass Amalia in Spanien untergetaucht ist. Und die schaffen es wirklich so, auf der einen Seite sich total zu schützen, ihre Kraftquellen zu schützen, ihre Familie, ihre Reisen. Aber trotzdem weiß jeder irgendwie, was sie machen und das macht sie eben auch ja ganz einzigartig eigentlich.
Ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben heute über die Krisen und Kraftwellen von Königin Maxima gesprochen, über ihre Sehnsuchtorte, ihre Familienbande, ihre Sorgen um Amalia, die Erkrankung ihrer Mutter und darüber, warum sie trotzdem oder vielleicht gerade deshalb so eine ansteckende Lebensfreude ausstrahlt. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Maximas Sehnsuchtsorte nochmal zu sehen, dem kann ich die neue Bunte Royal empfehlen, die jetzt mit vielen tollen Bildern erschienen ist. Und damit auch ganz vielen Dank an dich, liebe Antonia, dass du da warst.
Vielen Dank, ich freue mich aufs nächste Mal.
Werbung.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder über unseren Instagram-Kanal an Bunte oder per Mail an buntemenschen@bruder.com. Wir würden uns sehr über Anregungen freuen. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.